Hallo und herzlich willkommen zum Wildkrankheits-A-Z-Podcast, dem Podcast für Jäger für gesundes Wildbret und Sicherheit bei der Jagd. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast Michael Nitsch vom Team Winz hier begrüßen zu dürfen, der natürlich auch Jäger ist. Und Michael ist auch einer der Herausgeber vom Jagdblatt, für das ich regelmäßig schreibe, und er ist auch im Besitz von mehreren Jagdhunden. Michael, magst du dich einmal unseren Gästen hier vorstellen, sagen, wo du herkommst und wann du deinen Jagdschein gemacht hast?
Ja, normalerweise beginnen unsere Beiträge ja immer so mit diesem Moin und Wartmann Zeit vom Team Winz. Das mache ich heute auch. Hallo Rebecca. Danke für die Einladung. Was soll ich sagen? Was mache ich? Ich bin eigentlich hauptberuflich damit beschäftigt, Videobeiträge zu erstellen für verschiedene Hersteller und Händler. Wir erstellen Erlebnisberichte per Video, recht viel, aber auch Bildberichte, also ganz normales Bild. Und ich schreibe natürlich Artikel für unser Jagdblatt. Ja, das ist das, was ich so mache.
Sehr, sehr gut, sehr spannend. Vielen Dank, dass du heute hier dabei bist. Und in der heutigen Podcast-Folge wird es eben wieder auch um einen tierischen Wildkrankheitsfall gehen. Und einer von deinen Hunden ist ja leider tatsächlich an einer Wildkrankheit auch erkrankt und sogar daran leider verstorben. Und dennoch bist du jetzt ja so freundlich, hier davon zu berichten, auch wenn es halt wirklich so wirklich sehr, sehr traurig ist, damit eben auch andere Jäger davon Eindruck bekommen können, welche Krankheiten eben für unsere Jagdhunde alle relevant sind und wovor wir sie idealerweise, wenn denn überhaupt möglich, schützen sollten. Und Michael, magst du unseren Hörern einmal berichten, was du für einen Hund hattest und was deinem Hund passiert ist?
Ja, ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus, wenn ich darf. Also ich führe eigentlich seit meinem Grundschulalter Hunde am Band. Also das fing irgendwann an, so mit 7 Jahren musste ich so den Drahthaar vom Onkel im Niederwildrevier führen. Das ging dann weiter mit einem kleinen Münsterländer. Irgendwann kam sogar mein Golden Retriever, was ich bis heute nicht verstanden habe, aber war so. Dann habe ich mich sehr lange nicht mehr mit der Jagd beschäftigen können, weil ich beruflich dann die Bundeswehr gewählt habe für einige Jahre und habe dann nach dem Ende meiner Dienstzeit dann den Jagdschein erst machen können und habe dann auch direkt mit dem Hund wieder losgelegt. Dann kam der erste Deutsch-Langhaar, auch eine Hündin ins Haus, die bis zur VGP auch von mir geführt wurde. Recht erfolgreich sogar. Und ja, dann bin ich auch bei der Rasse geblieben, habe also wieder eine Deutsch-Langhaar-Hündin, die mittlerweile auch schon eine alte Dame ist, also ist auch schon 11 Jahre jetzt mittlerweile. Sehr schade, weil man merkt jetzt doch, ne, sie wird sehr ruhig, und aber sie ist noch fit und begleitet uns auch auf die Jagden. Und also ich habe immer mit Hunden zu tun gehabt. Okay. Im letzten Jahr habe ich mich dazu entschlossen, mal einen anderen Bereich auszuprobieren. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber mich hat die Arbeit der Schweißhunde immer total fasziniert. Und dann habe ich gesagt, gut, wir sind natürlich viel auch in Hochwildrevieren unterwegs, wohnen im Niederwildrevier, aber auch wir jagen halt viel in Hochwildrevieren. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt wird es höchste Zeit, mal selbst einen Schweißhund ans Band zu bekommen und auch auszubilden. Und habe mich dann im letzten Jahr dazu entschlossen, einen bayerischen Gebirgsschweißhund zu erwerben als Welpen und dann mit der Ausbildung zu starten. War ein total spannendes neues Thema. Ich habe also wirklich vorher viel versucht, mich schon fortzubilden und so weiter, weil der letzte Welpe war dann ja schon 11 Jahre her. Ne? Und vor allen Dingen ganz andere Rasse, ganz anderer Typ von Hund eigentlich. Ja. Und ja, bin dann bei einem BGS gelandet, habe den vom Züchter geholt, haben ihn auch vorher besucht, haben, ich glaube, sehr sorgfältig auch den Züchter ausgesucht, einen Hund mit Papieren natürlich dann ins Haus geholt. Und dann fing das Drama eigentlich an. Also das war im Dezember letzten Jahres. Und ja, soll ich dir direkt erzählen, wie es gelaufen ist?
Gerne.
Also wir waren sehr froh. Der Hund hat sich eigentlich prima in unser kleines Rudel eingefügt. Also wir haben auch noch einen nicht jagdlich geführten Hund und das klappte alles problemlos. Haben also mit 10 Wochen den Hund dann ins Haus geholt. Und der Hund ist natürlich mit 8 Wochen geimpft worden, ganz normal. Für uns war also alles in Ordnung und wir hatten dann mit der Tierärztin hier vor Ort schon bereits die nächsten Impftermine abgesprochen. Alles war gut. Wir haben dann tatsächlich in der 12. Woche morgens noch ein Video mit dem Hund gemacht. Das war noch ganz witzig, weil wir hatten so einen großen Adventskalender und wir haben also eine Aufnahme gemacht, wie alle drei Hunde auf diesen Adventskalender zustürmen.
Oh.
Ja, es war so niedlich einfach. Das war wirklich klasse. Und dem Hund fehlte es an nichts. Das war ein Sonntagmorgen, so beim Frühstück, ne, Kalender aufgemacht, Hund guckt da und alles war toll. Hat ganz normal gefressen auch an diesem Vormittag. Also es war alles gut. Am Nachmittag hat der Hund dann zum ersten Mal sein Trockenfutter erbrochen. Das war so gegen 15, 16 Uhr, glaube ich. Aber da habe ich mir zunächst mal keine Gedanken gemacht. Ne? Weil,
Genau.
ne, kennst ja selber, dass ein Hund mal sein Futter erbricht, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches und war für mich auch, ja, nichts Schlimmes. Um 19 Uhr circa, also 3 Stunden später, hat der Hund zum ersten Mal schaumig Wasser erbrochen.
Oh.
Und ja, genau, so stand ich dann auch da, ne? So, oh, okay. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Also, ob das jetzt eine Magenverstimmung ist oder sowas, ich selber bin ja kein Tierarzt, aber ich habe gedacht, also das fand ich schon sehr ungewöhnlich eigentlich. Aber naja, der Hund war immer noch fit. Also man hat jetzt nicht irgendwie gedacht, der ist jetzt irgendwie lethargisch oder müde oder abgeschlagen oder so. Es war alles gut. Und habe dann das Ganze natürlich auch beobachtet. Ne? Auf dem Sonntagabend sitzt man ja dann eher vorm Fernseher, der Hund liegt auf dem Sofa, wie sich das gehört. Und man merkte dann schon, er wurde dann so gegen Abend dann doch schon ruhiger und stiller und hat dann wieder Wasser erbrochen. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, sorry, also jetzt, hier stimmt was wirklich nicht. Entschuldigung. Und morgen früh, also am Montag, wenn das dann so bleibt, ist der Tierarztbesuch fällig, weil da will man ja auch kein Risiko eingehen. Und mir
Ja.
war wirklich klar, also irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Der Hund wurde dann eigentlich still und ruhig, hat also weder gewinselt oder irgendwelche anderen Anzeichen für mich gezeigt, aber man merkte schon, er ist ziemlich schlapp und kaputt. Hätte natürlich auch damit zusammenhängen können, dass er sich halt ja 3, 4 Mal mittlerweile erbrochen hat. Ne? Wäre ja auch nichts Ungewöhnliches. Am Montagmorgen, ja, direkt um 8 Uhr, der Hund hat weder gefressen noch Wasser angenommen, hatte sich in der Nacht, ich glaube, auch noch einmal erbrochen. Also es kam dann eigentlich nur noch Wasser. Jetzt keine große Menge, ich meine, war ein kleiner Welpe.
Ja.
Ne? Bin dann morgens zum Tierarzt gefahren, habe das Ganze geschildert und die erste Maßnahme war dann sofort eine Infusion zu
Ja.
legen, ne, von der Tierärztin, weil er halt schon mehrfach Wasser erbrochen hatte, damit er halt nicht dehydriert, denke ich mal. Und es wurden dann direkt Nierenwerte auch genommen und ich war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch so, dass ich gesagt habe, ja, wird schon nichts Schlimmes sein, ne, weil der war ja topfit da unten, ne?
Eben so schnell, ne? Da denkt man ja auch
Nein.
nicht gleich an das Schlimmste, ja.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Naja, und dann kam aber schon nach wenigen Minuten hatten die da schon das erste Ergebnis und sagten, also die Nierenwerte sind extrem schlecht, also richtig schlecht. Ne? Wo ich dann wirklich gedacht habe, so, okay, hat er doch irgendwas Falsches gefressen oder weiß der Teufel, was für eine Infektion sich eingefangen? Und ich sage, ja, was machen wir denn jetzt? Und er sagte, ja, Sie müssen sofort in die Tierklinik. Ne? Also, ne? Also es war auch von der Ärztin fand ich das wirklich gut reagiert in meinen Augen so. Ne? Also sie sagte, nein, sofort in die Klinik. Also hier ist wirklich etwas nicht in Ordnung. Ne? Und dann habe ich halt auch die Frage gestellt, weil ja, was kann das denn sein? Ne? Und da kam auch direkt von der Tierärztin möglicherweise, also die hatte wirklich schon. Wie gesagt, du wirst es besser beurteilen können, aber sie brachte dann schon wirklich das Thema Leptospirose ins Spiel. Eine Krankheit, sage ich mal, die ich kaum kannte. Ich weiß, ne, meine Hunde werden immer dagegen geimpft, aber ja, die werden auch gegen andere Sachen geimpft, mit denen ich mich auch kaum auseinandergesetzt habe, sondern ich gehe davon aus, der Tierarzt weiß, welche Spritze er da reindrücken muss und das mache ich.
Ja.
Ne, ja.
Das
damit
ist
ist das Thema für mich ja eigentlich durch, so sage ich jetzt
absolut,
mal.
ja.
Bin dann aber direkt dann zur Tierklinik gefahren. Sind so 50 Kilometer von hier, also jetzt nicht so ganz weit weg. Kam dann in der Klinik an. Ja, das war dann mittlerweile so später Mittag, sage ich jetzt mal, am Montag. Und hatte dann ein Gespräch mit der Tierärztin da vor Ort in der Aufnahme. Und ja, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil die haben dann auch gleich Werte genommen und so weiter. Und die hat mich dann darauf vorbereitet schon, also, dass es ganz schlecht stehen würde um unsere Hündin. Und das war etwas, was ich bis zu dem Moment eigentlich noch gar nicht realisiert hatte, bin ich ganz ehrlich. Für mich war es immer noch so, ja, für
Nein,
mich war es
davor
immer
war
noch
alles
so, ja,
okay.
dem Hund geht es halt nicht gut, ne? Und jetzt müssen wir irgendwas unternehmen und jetzt sind wir in der Tierklinik und morgen können wir den Hund wieder mitnehmen und warten eine Woche und dann tobt er wieder durch die Bude. So waren wir eigentlich mit dieser Einstellung oder ja, mit diesen Emotionen eigentlich ins Krankenhaus gefahren oder in die Klinik. Und ja, die hat uns dann tatsächlich in dem Gespräch schon so ein bisschen darauf vorbereitet und gesagt, naja, es sieht also wirklich schlecht aus bei diesen Werten und wir müssen jetzt genau herausfinden, was es ist. Ja, Sie müssen auch eine Entscheidung treffen, war dann Ihre Aussage, wie weit wir gehen wollen, wie weit wir gehen können in der Behandlung. Das hat mich völlig unvorbereitet getroffen, bin ganz ehrlich, ne? Weil ich habe mir früher noch nie Gedanken darüber gemacht, so wie weit würde ich jetzt gehen in einer Tierbehandlung. Ne? Klar, wenn man jetzt mehrere Hunde hat oder sein Leben lang eigentlich Hunde hatte, dann weiß man irgendwann, geht es mit einem Hund zu Ende und ich als Mensch treffe die Entscheidung auch so und das mache ich auch bewusst, wenn es nicht mehr geht. Wo ich
Ja.
dann sage, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich anders als bei Menschen, ne, jetzt die Entscheidung treffen darf, aber auch muss in meinen Augen, ne, als verantwortungsvoller Hundeführer, zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Stufe erreicht, dann macht es keinen Sinn mehr, weder für den Hund noch für irgendjemand anders. Aber sorry, nicht bei einem 12 Wochen
Ja.
alten Welpen. Also, dann kann natürlich auch gleich die Frage, ob wir denn ja, versichert sein mit einer Krankenversicherung. Nee, war ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ist heute anders, sage ich gleich dazu.
Echt? Ja,
Ja,
okay.
haben wir dann tatsächlich dann später auch gemacht.
Ja.
Ja, und dann habe ich gesagt, ja, worüber reden wir denn überhaupt
Ja.
so? Ne? Auch was den finanziellen Rahmen
Ja.
angeht. Ja, und dann sagte die Ärztin damals, ja, wir müssen halt in die Isolierstation. Wir führen natürlich täglich verschiedene Tests durch, etc. Naja, da liegt man schon mal schnell bei 1000 Euro pro Tag. Muss man ja vielleicht auch mal hier ins Spiel bringen, so. Ne?
Ja.
Aber das war für mich kein Grund, jetzt zu sagen, ja, ich nehme den Hund wieder mit oder so. Quatsch,
Ja.
ne? Natürlich nicht. Ich sage, okay, der Hund bleibt dann hier und wir stehen dann halt telefonisch täglich in Kontakt und holen uns dann ja die neuesten Informationen. Ja, dann war es so, am Dienstag, also einen Tag später, wieder ein Telefonat mit der entsprechenden Klinik und es gab dann die Info, der Hündin ging es etwas besser, sie hätte sogar etwas Futter aufgenommen. Also vielleicht wäre ja doch noch Hoffnung in Anführungszeichen. Allerdings wären die Nierenwerte immer noch katastrophal schlecht. Aber es wäre keine weitere Verschlechterung zunächst eingetreten. So, ne? Das war für
Soweit.
uns, ja, das war für uns natürlich schon ein positives Signal, ne? Wo wir echt gedacht haben, boah, Gott sei Dank, vielleicht kriegen wir die Kurve, alles gut. Dienstagabend dann wieder telefoniert auch, um nochmal Daten zu bekommen, weil besuchen durften wir den Hund nicht. Wie gesagt, lag auf einer Isolierstation. Ja, da war es dann so, dass es immer noch keine Besserung bei den Werten gegeben hätte, aber die Hündin macht einen vitaleren Eindruck als noch am Montag. Und wir waren wirklich, ja, guter Hoffnung, sage ich jetzt mal.
Ja, das klingt ja auch sehr gut soweit. Also, dass es nur bergauf geht, ja.
Ja, und dann kam der Mittwochvormittag. Da sagte man mir dann, dass man auf das Testergebnis Leptospirose wartet. Es würde aber wohl etwas länger dauern, diese Tests anzusetzen, um Ergebnisse zu bekommen. Im günstigsten Fall 3 Tage, hat man mir damals gesagt. Aber man sollte sich jetzt mal schon mal überlegen, welche Behandlungsmöglichkeiten man denn noch in Anspruch nehmen würde, wenn es denn auch der Fall wäre und so weiter. Und da habe ich gesagt, naja, worüber reden wir eigentlich? Ne? Und naja, es könnte zum Beispiel sein, dass man zu einer Dialyse nach Gießen müsste. Rebecca, ich weiß nicht, du hast selber auch Hunde?
Nee, aktuell nicht, genau,
Ah,
aber.
okay. Ja, aber ne, du musst dann mal so überlegen. Ich meine, wir wohnen hier im Ammerland, ne? Das ist so im Kreis Oldenburg-Leer irgendwo dazwischen. Und also zu einer
Ja.
Dialyse nach Gießen, wo ich gesagt habe, ich sage, ja, ich sage, nehme es mir nicht übel, aber ich sage, fliegen wir dann da mit dem Rettungshubschrauber hin oder worüber reden wir
Worüber
überhaupt?
reden wir? Ja, sehr gut.
Ich sage, auch über welchen Kostenrahmen reden
Auf
wir dann
jeden Fall,
irgendwann?
das,
Ne? Auch das muss man sich ja tatsächlich vorher überlegen.
ja.
Und kam so die Info, naja, pro Dialyse müsste man dann in etwa mit 12.000 Euro rechnen. Das war so die Info, wo ich dann auch genau, ne? Ja, geschluckt
Oh.
habe. Und habe gesagt, ich glaube, eine Dialyse kommt für mich nicht in Frage. Ne? Sage ich hier ganz offen.
Ja, das ist, ja, genau, das ist.
Weil man muss ja auch, ich meine, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wir haben ja ein Welpen erworben, um später auf der Nachsuche als Schweißhund mit ihm zu arbeiten.
Ja.
Dann, wir mussten ja dann auch schon darüber nachdenken, okay, ist der Hund jagdlich überhaupt führbar?
Genau, ja, das.
Was machen wir mit dem Hund, wenn er das nicht kann? Läuft er dann einfach hier im Haus mit und fristet ein Dasein als kranker Hofhund, sage ich jetzt mal
Ja.
ganz blöd? Oder geben wir den in andere Hände? Also es kamen ganz viele Überlegungen eigentlich auf uns zu, wo wir uns dann ja innerhalb dieser kurzen Zeit auch ja gar nicht sicher waren, wie geht es denn jetzt weiter? Ne? Aber wir haben natürlich gesagt, nein, wir bleiben jetzt in der Tierklinik, wir machen jetzt erstmal das normale Prozedere, wir warten auch die Ergebnisse ab. Und ich
Ja.
glaube, ich habe in diesen 2, 3 Tagen mit 5 Tierärzten täglich,
Ja.
stündlich telefoniert. Also wir haben einen recht großen Bekanntenkreis und unter uns Jägern sind natürlich auch viele Tierärzte dabei. Eine ja, Freundin, die ist jahrelang auch an der tierärztlichen Hochschule tätig gewesen, mit der war ich dann halt auch in Kontakt, weil das wirklich eine Koryphäe auch in dem Gebiet ist. Und die mir dann auch gesagt hat, ja, wenn ich darf, gib mir mal die Nummer von der Klinik, ich
Oh
spreche
ja.
nochmal mit denen. Und das haben die auch wirklich ausgetauscht, diese Daten.
Ja.
Und ist, glaube ich, doch nochmal was anderes, wenn man so diesen privaten Kontakt dann auch aufgebaut hat. Und also das macht eigentlich alles Hoffnung, muss man ganz klar sagen. Also, ne.
Oh, es ist ja natürlich besonders gemein, wenn es alles so klingt, als würde es jetzt bergauf gehen.
Ja, also Mittwochnachmittag habe ich wirklich gedacht, so, wir bekommen den Hund irgendwann zurück.
Ja.
Das war wirklich so, dass wir gedacht haben, das kann noch gut gehen. Am Mittwochabend, also wirklich spät, ich glaube 21 Uhr oder sowas, klingelte das Telefon und dann lag tatsächlich schon das Ergebnis vor.
Ja.
Der weiteren Test war auch extrem schnell, ne, weil 3 Tage hatte
Ja.
man mir als Minimum genannt und Mittwochabend war dann das Ergebnis da und ja, Leptospirose positiv.
Das gibt's nicht. Und trotz Impfung, obwohl der Hund ja einmal geimpft
Und
war.
ja, der Hund war geimpft, ganz normal in der 8. Woche und hätte also Mittwoch war das jetzt das
Ja.
Ergebnis da und er hätte am Donnerstag war der nächste Impftermin, ne?
Das
Also
gibt's nicht. Das gibt's nicht.
alles so, wie es eigentlich sein soll beim Welpen, in meinen Augen.
Ja.
Und es hieß dann, nein, wir wissen, es ist Leptospirose, aber der Allgemeinzustand des Hundes hat sich nicht verschlechtert, eher etwas verbessert.
Okay.
Und das wirst du besser wissen. Es gibt aber eine gewisse Anzahl, die das auch überstehen und auch möglicherweise ohne Schäden.
Ja.
Prozentsatz ist, glaube ich, sehr gering, aber
Ja.
es können Hunde überleben und die können danach auch ein relativ gesundes Leben führen. Habe mich dann wieder mit der anderen Tierärztin dann ja nachts eigentlich noch gegen Mitternacht noch telefoniert und Mensch, was machen wir denn jetzt? Und sie hat ganz klar gesagt, nein, gib dem Hund die Chance, weil das hat der Hund einfach verdient. Und ich sage,
Ja.
nein, wir ziehen das jetzt auch erstmal noch weiter durch.
Ja.
Wohlgemerkt, man muss sich dann auch irgendwann schon Gedanken machen über Kosten, sage ich ganz ehrlich. Das
Ja, das gehört
ist
dazu,
einfach
ja.
irgendwann so. Aber ich habe gesagt, nein, wir ziehen das weiter durch und habe dann auch gefragt, naja, über wie viele Tage reden wir denn jetzt noch in dieser Isolierstation? Da wurde mir gesagt, naja, mindestens bis zum Sonntag. Naja, dann sind es auch schon 7 Tage. Aber okay, ne, nützt ja nichts. Wer sich einmal dazu entschlossen hat, einen Hund ans Band zu nehmen, naja, der muss dann halt auch mit allen Konsequenzen leben und nicht nur ja, mit den schönen Momenten, die man teilen kann, denke ich. Und ja, dann haben wir gesagt, wir machen das so weiter. Und am Donnerstagmorgen, wieder eigentlich unerwartet, kam dann der Anruf, dass die Nierenwerte jetzt so katastrophal seien, dass man sie nicht mehr messen konnte. Ne? Also die sagten,
Oh
das ist
Gott.
um ein so Vielfaches erhöht, dass man keinen Wert mehr darstellen könnte. Ne? Das war so die Aussage.
Ja,
Ne?
ja, ja.
Ja, und da habe ich gesagt, okay, ich sage, was tun wir denn jetzt? Weil da habe ich natürlich jetzt erst gedacht, okay, Michael, jetzt musst du die Entscheidung treffen, lassen wir
Ja.
den Hund gehen,
Ja.
ne? Oder was tun wir? Glücklicherweise muss ich heute sagen, hat mir die zuständige Tierärztin die Entscheidung abgenommen,
Ja.
weil sie gesagt hat, wir sind jetzt an einem Punkt, ganz anders als gestern Abend noch, wir können nicht weiter versuchen, sondern wir müssen den Hund gehen lassen. Ne? Also es gibt keine Möglichkeit, das noch in den Griff zu bekommen. Wir wissen nicht weiter. Es macht keinen Sinn.
Unfassbar, wenn man erst noch dachte, es geht wieder bergauf und dann auf einmal so eine Nachricht, aber es, ja, es nützt dann ja nichts. Und wenn sie das schon auch fachlich dann so einschätzt und wenn das so der Zustand so ist, was soll man da noch machen? Man hat ja
Naja,
alles.
es war, wie gesagt, ein Punkt, da konnte ich als Laie sowieso dann nichts mehr dazu sagen. Und da hätte ich jetzt auch, wenn ich gesagt hätte, nein, wir machen das jetzt unbedingt weiter, das wäre unnötiges Leid gewesen, was ich meinem Hund nicht antun möchte.
Genau, ja.
Und es war aussichtslos. Und wie
Ja.
gesagt, die Tierärztin sagte, na, es macht keinen Sinn. Und
Ja.
ja, dann kam, das ging dann eigentlich noch weiter, so dieses Drama, weil dann kam die Frage so, ob ich denn jetzt kommen wollen würde, wenn der Hund eingeschläfert wird. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe am Montag den Hund in die Klinik gebracht. Er
Ja.
ist jetzt seit 4 Tagen in der Klinik. Wenn ich jetzt komme, für wen mache ich das dann? Für den Hund, der dann möglicherweise versucht, schwanzwedelnd, freudestrahlend von seinem Lager hochzukommen, um dann zu sagen, okay, tschüss, das war's jetzt. Damit tue ich dem Hund definitiv keinen Gefallen.
Das ist richtig.
Ganz im Gegenteil. Ne? Ich,
Ja.
das ist ja so
Ja.
ein, ne, genauso wie ich da sitze und denke, oh, jetzt wird es endlich besser. Genauso
Ja.
würde ich den Hund in diese Situation bringen. Und da habe ich gesagt, nein, das werde ich dem Hund nicht antun.
Ja. Wenn man sich das so vorstellt, ganz schrecklich, dass der Hund sich freut und denkt, oh Mann, das ist jetzt.
Ich glaube, ich hätte den Hund in dieselbe Situation gebracht, in der ich gewesen bin, nämlich
Ja.
hoffnungsschöpfend, um ihn dann einzuschläfern. Und da habe ich gesagt, also das würde ich ja jetzt nur für mich machen und
Ja.
nicht für den Hund.
Ja.
Und habe dann gesagt, nein, ich werde nicht kommen. Es ist mir lieber, vor allen Dingen, es hätte ja auch nur so eine zeitliche Verzögerung nochmal gebracht,
Genau.
wenn es auch nur 2 Stunden sind, bis ich dann vor Ort bin oder so. Aber unnötiges Leid in die Länge zu ziehen, das kann ja nicht Sinn sein, nur damit ich zufriedener bin oder sonst irgendwas. Das war ja Quatsch. Naja, und dann war aber klar für mich eigentlich, okay, der Hund wird jetzt eingeschläfert, ich werde dann den Hund abholen können und beerdigen können. Ne?
Ja.
Nee, das ist nicht so. Eine Stunde später ging das Telefon mit der Info, ja, wir haben jetzt die Scuddy, so hieß die Kleine, einschläfern müssen, aber sie können ihn nicht abholen.
Ja.
Und ich so, ich kann ihn nicht abholen. Naja, sie können ihn nicht abholen, sondern er muss halt wirklich zur, ja, Tierkörperbeseitigung,
Ja.
und das geht nicht.
Ja, damit ihr. abgetötet sind. Da rechnet man natürlich nicht mit.
Nein, das war dann nochmal so ein Schlag ins Gesicht, so, wo ich meine, ich kenne die Situation, wir haben auch schon Pferde gehabt, die dann vom LKW abgeholt werden und das ist kein schöner Anblick, du kennst das, und wo ich gedacht habe, so, oh nee, also das ging uns emotional ja innerhalb der Familie echt wirklich nah, muss man sagen. Ja, eine Stunde später ging dann wieder das Telefon. Und ja, Henich, wir haben dann noch eine doofe Nachricht für Sie. Sie müssten jetzt eigentlich den Hund abholen, weil die mit dem LKW hier nicht anfahren können, ne? Weil das ist eine Tierklinik für Kleintiere gewesen. Sie müssten jetzt eigentlich den Hund hier abholen und dann selber zur Tierkörperbeseitigung fahren.
Okay.
Also, wie gesagt, ich war, ne, emotional wirklich angefasst, muss man echt sagen. Das waren harte Tage, wo ich gedacht
Glaube
habe,
ich total.
jetzt
Ja.
fahre ich da in die Stadt zur Klinik, pack den in den Leichensack oder wie auch immer, gebe den dann dort ab, wo Rinder und tote Pferde und keine Ahnung, was da entsorgt werden, und gebe dann irgendwo einen Beutel mit meinem Hund ab. Also,
Ganz. Ja, ganz schlimm. Also ist wirklich, als wäre das alles nicht schlimm genug, dann noch so ein
naja.
ist.
Ja. Gott sei Dank war es dann aber so, dann ging nochmal, also wir waren dafür, das ging den ganzen Tag eigentlich. Nein, die können das doch hier dann abholen,
Okay.
und dieser Gang wurde mir dann erspart letztendlich.
Ja.
Aber ja, das war so wirklich eine harte Nummer, muss ich sagen. Ne?
Also das glaube ich wirklich, also wie unfassbar gemein das Ganze. Man holt sich einen Welpen, man denkt, man freut sich auf das ganze Leben mit dem Hund, was man noch vor sich hat. Und man holt den aus einem guten Züchter, also ist geimpft und alles. Und trotzdem kann das passieren. Und dann treten auf einmal Symptome auf und dann ist es gleich so ein schrecklich schlimmer Verlauf. Also das ist wirklich, also es ist super, super entsetzlich. Das wünscht man wirklich keinem Hundehalter. So.
Ja, und das ging dann ja auch weiter, weil wir haben dann natürlich überlegt, vor allen Dingen, wo kann der Hund denn sich mit Leptospiren irgendwo ja, infiziert haben, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich dann intensiv mit dem Thema auch beschäftigt, habe ja auch einen Artikel im Jagdblatt dazu
Ja.
geschrieben, musste mich dann wirklich eigentlich ganz neu einlesen, weil wie gesagt, Leptospirose, ja klar, schon mal gehört, ne, wird der Hund gegen geimpft und das war's. Ne? Also war ich sehr ja, unbedacht mit dem Thema oder was heißt unbedacht, aber ich hatte ja nie Kontakt dazu. Und dann fing man natürlich an auszuloten, wo kann der Hund sich damit infiziert haben? Und wir haben ja noch zwei weitere Hunde. Das Ganze hört ja gar nicht auf.
Auch
Ne?
wichtig, ja.
Ja, wir mussten dann ja wirklich sicherstellen, dass die beiden anderen nichts abbekommen haben und haben dann mit Antibiotika auch prophylaktisch wirklich intensiv behandelt, ne?
Ja.
Weil wir mussten ja davon ausgehen, die beiden haben das auch. Entweder haben sie sich selber irgendwo infiziert über schmutziges Wasser, sage ich jetzt mal, oder aber sie waren ja im Kontakt mit dem Welpen.
Auf jeden Fall, das Risiko ist da, ja.
Ja, ne, und wir haben auch mit dem Welpen, mit einem anderen Welpen noch Kontakt gehabt, ne? Also der war dann natürlich auch zu informieren, ne?
Ja, sehr gut, dass man gedacht
Ja,
hat.
aber das war dann fast so ein Ding, ja, wir fühlten uns fast schuldig, ne? Was natürlich Quatsch ist.
Das ist Quatsch, ja. Man kann da
Ja.
nicht führen. Das ist ja super, wenn man sich schon so kümmert und dann alle Leute informiert. Das ist wirklich sehr gut, die da Kontakt haben.
Ja, aber ne, stell dir vor, ne, du hättest jetzt auch einen Welpen und ich wäre mit meinem bei dir gewesen, dann würdest du ja auch sagen, oh, ne,
Da kann man nichts für, da
muss
kann
das sein,
niemand was
aber
für. Ja, da
ich
kann
meine,
niemand.
ne, man macht es ja, damit die Welpen eigentlich sozial aufwachsen können und
Auf jeden Fall.
die haben dann auch, glaube ich, gleich mit Antibiotika behandelt, ne, also es hat so einen riesen Rattenschwanz eigentlich gegeben, ne.
Aber es ist ja super, dass ihr euch dann gleich da geguckt habt, wer hatte noch Kontaktpersonen und die anderen Hunde dann sicherheitshalber nochmal auch genau untersuchen lassen. Das ist. Ja, ich würde noch einmal kurz ein bisschen was zum Thema Leptospirose zusammenfassend sagen. Also wir hatten jetzt ja nochmal gesagt, Leptospirose ist halt eine bakterielle Erkrankung und diese Leptospiren sind halt sehr bedeutsame Krankheitserreger von vielen verschiedenen Säugetieren, eben auch von den Menschen. Also es ist auch Zoonoseerreger, das muss man eben auch im Hinterkopf behalten. Und diese Erreger können halt leider auch die Nieren sehr lange Zeit besiedeln und werden dann vor allem eben über den Harn noch ausgeschieden. Und ganz besonders Nagetiere, vor allem Kleinnager wie Maus, Ratte und Bisam, sind da eben besonders relevant, weil sie meist vielleicht eben selber nicht erkranken, aber den Erreger in großer Menge mit dem Urin ausscheiden können und dann eben die Umwelt kontaminieren können, wo sich wieder andere Tiere und Menschen dann eben auch infizieren könnten. Und in der Außenwelt überleben die Leptospiren eben besonders bei Feuchtigkeit und Wärme recht lange. Also zum Beispiel eben kontaminierten Wasser, so kontaminierte Pfützen, wo man ja eben Welpen auch gar nicht von fernhalten kann. Und das ist halt dann besonders im Sommer und Herbst eben gehäuft, dass es auftritt, weil es dann ja eben wärmer ist. Und die Infektion erfolgt über die Schleimhäute der Augen, des Verdauungs- und Geschlechtsapparates und auch über die verletzte äußere Haut. Und die Erreger werden eben auch über den infizierten Urin, aber auch über Blut- oder Bisswunden übertragen. Und die rufen halt eine Allgemeininfektion hervor, schädigen die roten Blutkörperchen mit den entsprechenden Folgen, wie zum Beispiel Blutarmut und so weiter. Und die Endotoxine können auch das zentrale Nervensystem, die Blutgefäße und auch andere Organe schädigen. Und die Leptospiren können leider auch zum Absterben der Früchte in der Gebärmutter führen. Und durch die Immunreaktion des Tieres können die Leptospiren dann manchmal wenige Tage nach der Infektion aus der Blutbahn und den meisten Organen eliminiert werden, wenn das Immunsystem das dann schafft. Das sind vor allem dann eben auch ältere Hunde mit gutem Immunsystem und so gerade so jüngere Hunde oder sehr alte, geschwächte Hunde haben dann natürlich einfach deutlich schwereres Spiel. Und in den Nieren bleibt die Infektion allerdings noch längere Zeit bestehen und führt dann auch zur Erregerausscheidung über den Harn, wo dann natürlich auch andere Hunde dann betroffen sein könnten. Und die Leptospirose beim Hund, wenn die mit schwerem Verlauf auftritt, wird sie auch als Stuttgarter Hundeseuche bezeichnet. Und wenn die Erkrankung dann klinisch mit Symptomen auffällig wird, tritt eben Fieber beim Hund aus, zusammen mit Abgeschlagenheit, Futterverweigerung und Erbrechen und auch Durchfällen, so wie das jetzt hier auch von dir beschrieben wurde mit der Futterverweigerung und dem Erbrechen und auch der Schlappheit insgesamt. Und es gibt verschiedene Verlaufsformen, die können eben die Nieren betreffen, die Leber, den Magen-Darm-Trakt und die Nerven. Und sie kann auch unterschiedlich schnell oder langsam verlaufen, die Erkrankung. Es kann sehr schnell gehen, mit plötzlichem Tod, ohne vorherige Symptome. Es kann auch plötzlich mit Symptomen auftreten, wie es jetzt hier war, mit teilweise schweren Symptomen und dann auch eben tödlichen Ausgang. Es kann aber auch ein langsamer, milder Verlauf sein. Und es kann auch sein, dass die betroffenen Hunde tatsächlich keine oder nur unspezifische Symptome aufweisen, aber es kommt eben auch immer dann auf den Hund und das Immunsystem und die Umstände an. Und es treten eben auch häufig diese unspezifischen Leber- und Nierensymptome auf. Und wir hatten ja schon gesagt, man kann den Hund impfen, das ist soweit so gut, also es ist zum Glück möglich, gegen die vier am häufigsten vorkommenden Leptospirose-Arten. Und die Empfehlung ist halt, den Hund im Alter von 8 und 12 Wochen sowie im 15. Lebensmonat zu impfen, anschließend mindestens einmal jährlich eine Auffrischungsimpfung durchzuführen, in Endemiegebieten sogar besser alle 6 Monate. Das ist natürlich richtig böse, wenn das wie in diesem Fall so abläuft, dass der Hund tatsächlich geimpft ist, der Welpe, und dann der zweite Impftermin schon dasteht und dann einfach diese Lücke dazwischen, dass das dann doch dazu kommt, dass der Hund erkrankt. Das ist wirklich ein unglaublich, wirklich gemeiner und trauriger Fall, so wie das wirklich hier abgelaufen ist. Ja, und es ist auch richtig gut, dass ihr nochmal gesagt habt, die anderen Hundebesitzer habt ihr alle informiert und dass ihr auch eure Hunde nochmal dann behandelt haben lasst. Und es ist eben auch eine Zoonose, das muss man noch bedenken. Die Mehrzahl der Seroware, die für Tiere krankmachend wirken von den Leptospiren, können eben auch bei Menschen Erkrankungen auslösen. Es kann zu lebensbedrohlichen, fieberhaften Allgemeinerkrankungen mit Leber- und Nierenversagen kommen im schlimmsten Fall. Und es gibt eben zwei Hauptwege der Infektion. Einmal kommt es halt dazu, dass die Tiere, vor allem zum Beispiel auch Nagetiere, aber auch Hunde, die Umgebung kontaminieren. Auch gerade so nach Überschwemmung ist es ja eben, dass sie sich in Feuchtigkeit dann besser halten, die Bakterien, und dass die Ausscheidung der Nagetiere dann zum Beispiel auch Wasser kontaminieren können. Da könnte man sich auch beim Schwimmen infizieren. Und es gibt eben noch die Ansteckung über den direkten Tierkontakt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eben Kontakt zum Urin von infizierten Hunden haben und dann unsere Schleimhäute berühren, beispielsweise, wenn wir uns im Gesicht berühren oder wenn wir Hautverletzungen haben, wo der Erreger eindringen kann. Aber man kann sich auch über den Verzehr beispielsweise von infizierten rohen Schweinenieren eben auch infizieren. Ja, also es ist wirklich, ich bin dir super dankbar, Michael, dass du das jetzt hier berichtet hast von diesem Verlauf, weil das ist so unglaublich traurig und gerade wenn es am Ende nicht wieder gesund werden kann, das eigene Tier, sondern wenn es wirklich dann tatsächlich erlöst und eingeschläfert werden muss, ist es einfach nochmal viel, viel schlimmer. Und es ist super freundlich von dir, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, hier unseren Hörern davon zu berichten, weil Leptospirose, ja, genau, man hat es mal, man hört es, man weiß, es wird geimpft, aber dann wirklich so einen konkreten Fall zu hören, und wo es dann sogar noch so fies abläuft, dass der Hund eigentlich geimpft ist und dann trotzdem krank wird, das ist einfach nochmal sehr, das ist nochmal sehr für die Aufmerksamkeit und für den, dass man daran denkt, dass eben auch diese Erkrankung sehr, sehr bedeutsam ist. Und genau, du hattest jetzt ja vorhin gesagt, ich frage sonst öfters immer nochmal, was man jetzt anders macht, weil du hättest nichts anders machen können. Der Hund war geimpft, du hast einen super Hund ausgesucht von einem vernünftigen Züchter. Ihr hattet einen neuen Impftermin vereinbart. Man kann es eben nicht verhindern, dass die Hunde sich anstecken. Aber du hattest ja nochmal gesagt, dass sie jetzt eine Krankenversicherung hat. Das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt, dass man da das nochmal im Hinterkopf hat, ne?
Ja, das Ding war ja vor allen Dingen, Wir hatten ja geplant, zum damaligen Zeitpunkt einen Schweißhund in die Ausbildung zu nehmen. Das heißt, wir hatten ja auch alle Vorbereitungen, auch terminlich
Ja.
und so weiter getroffen, um jetzt einen Welpen auszubilden. Jetzt
Ja.
standen wir natürlich vor dem nächsten Problem, ne? Du hast ja gerade geschildert, wie lange sich die Leptospiren im Gewässer halten. Naja, das war im Dezember und das heißt, wir hatten natürlich Wasser auf dem Grundstück stehen. Ne? Wir haben ja so einen nassen Winter gehabt. Ja, jetzt stand natürlich die nächste Frage im Raum: Wann können wir überhaupt einen neuen Welpen ins Haus lassen? Wann können wir ihn überhaupt aufnehmen? Können wir überhaupt das Risiko jetzt eingehen? Also das war auch für uns eine ganz lange Risikoabwägung, ob wir uns überhaupt trauen, einen Welpen aufzunehmen erneut.
Verständlich.
Und da haben wir also viele schlaflose Nächte und Tage gehabt, wo wir wirklich überlegt haben, gehen wir jetzt das Risiko ein, ja oder nein? Es ist mir von einigen Tierärzten tatsächlich abgeraten worden, weil die gesagt haben, nee, das wäre jetzt der falsche Zeitpunkt. Aber dann auch mit der Äußerung, naja, die können schon 6 Monate oder länger, ne, überleben, diese Leptospiren bei euch. Wo ich gesagt habe, naja, unser Hund hat sich ja auch irgendwo damit infiziert. Und das ist ja nicht zwingenderweise hier auf dem Grundstück, sondern möglicherweise in irgendeinem Graben im Revier oder sonst irgendwo. Letztendlich bin ich ja nie vor diesem Risiko geschützt. Und der eine oder andere mag jetzt vielleicht sagen, ja, aber das war ja ganz konkret. Mag sein, aber ich halte das Risiko für permanent anwesend, eigentlich so, ne? Und wir haben dann die Entscheidung getroffen, nein, wir werden wieder einen Welpen aufnehmen, natürlich auch geimpft etc. und vom Züchter und sind dann allerdings umgestiegen auf den hannoverschen Schweißhund, worüber ich heute sehr froh bin. Nichts gegen den BGS, aber jetzt doch nochmal ein anderer Hund irgendwie und hat sich dann halt so ergeben, mehr oder weniger. Und wir haben jetzt wieder einen Welpen, mittlerweile knapp 9 Monate alt. Es hat alles super funktioniert. Ne? Natürlich auch geimpft, alle Termine wahrgenommen. Oder gut, das haben wir im ersten Jahr auch. Aber nein, es ist alles super gelaufen, sind mega zufrieden. Und wir haben, was du schon gesagt hast, uns dazu entschlossen, wirklich eine Krankenversicherung abzuschließen für die Hunde. Weil, ja, wie gesagt, ne, wenn man dann den Deckel bezahlen muss in der Tierklinik, dann macht man sich schon Gedanken, okay, kann man sich das überhaupt leisten, wenn man jetzt wieder einen Welpen nimmt, ne, kosten ja auch Geld, die Ausbildung kostet Geld, die Haltung kostet Geld, der Welpe kostet Geld, die Tierarztbesuche kosten Geld, und wo wir dann gesagt haben, naja, also wenn, dann diesmal wirklich nur mit einer Krankenversicherung, die solche, ja, Kosten dann übernimmt, ne. Das war
Ja, das ist
so
super.
unsere Schlussfolgerung aus dem Ganzen, weil ich glaube, wie gesagt, du hast es ja selber gesagt, also schützen die Impfung. Aber selbst diese jährliche Impfung schützt ja nicht mal voll, ne? Sondern eigentlich müsste ich alle 6 Monate impfen, was ich nicht tun werde, sage ich auch, ne? Weil, und nicht aus Kostengründen oder so, sondern ja, ich weiß nicht, ob es jetzt. Das weißt du ja besser als ich, aber ob man wirklich alle 6 Monate den Hund mit Impfstoffen da traktiert, weiß ich auch nicht. Das ist halt auch so ein Ding, ne?
Ja, muss man dann vielleicht hier bei den Tierärzten mal besprechen. Also die Empfehlung ist halt in Endemiegebieten, sonst kann man jetzt sagen, sie sind also alle einmal im Jahr. Und in Endemiegebieten, wo es wirklich gehäuft vorkommt, dass man dann da auf alle 6 Monate geht, das kann man dann ja auch jeweils mit dem zuständigen Tierarzt nochmal besprechen, was der sagt, wie das so in der Umgebung, wie hoch da das Risiko dann auch ist. Aber wie du sagst, so ganz definitiv sicher schützen kann man sich leider nicht, weil sind überall Nagetiere vorhanden. Ne? Der Reger kann überall ausgeschieden werden, der kann sich überall dann halten in Pfützen. Aber diese Impfung, also grundlegend erstmal die Grundimmunisierung und auch die weiterführende Impfung ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ich finde es auch sehr gut, dass du es nochmal gesagt hast mit der Krankenversicherung, was es eben auch gerade für so einen Fall ist, passiert und dann steht man da und es sind Kosten ohne Ende. Und da ist natürlich so eine Krankenversicherung auch ein sehr, sehr guter Rat, der bestimmt auch vielen Leuten vielleicht nochmal einen Moment zum Nachdenken gibt, vielleicht, dass man noch überlegt, ob das vielleicht auch sinnvoll ist für den eigenen Hund. Ja, und dann, also danke ich dir wirklich vielmals, Michael, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast hier für dieses Interview und für diesen ausführlichen Bericht, obwohl es wirklich so traurig ausgegangen ist. Und es wäre so viel schöner, wenn man sagen könnte, es wäre alles erfolgreich gewesen und ihr hättet den Hund wieder glücklich mit nach Hause nehmen können.
Ja, sehr gerne habe ich darüber wirklich.
Vielen Dank, dass du dabei warst und tschüss.
Ciao, Rebecca.
Ich hoffe, euch hat die heutige Podcast-Folge gut gefallen. Wenn ihr mehr über Wildkrankheiten und den Schutz vor Zoonosen lernen wollt, dann besucht gerne meine Website www.wildkrankheiten-a-z.de. Dort könnt ihr euch für kostenfreie Webinare zu den Themen Wildkrankheiten und Zoonosen anmelden. Und in den Webinaren werden wir uns gemeinsam viele Fotos und Beispiele aus der Praxis anschauen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen zu dem Podcast oder Wildkrankheiten generell habt, dann schreibt mir sehr gerne. Ich freue mich auf eure Nachrichten.